Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Produktmanagement-Serie des Podcasts Listen and Grow. Heute habe ich das Vergnügen, mit Dr. Bastian Kolmsee zu sprechen. Bastian ist CPO von Trusted Shops. Wir sprechen über die Produktstrategie von Trusted Shops und auch darüber, welche Herausforderungen Produktorganisationen in den letzten Jahren meistern mussten. Anschließend fragen wir uns, wie die wandelnde Customer Journey Produktmanager und auch spezifisch die Produktorganisation von Trusted Shops beeinflusst hat. Viel Spaß beim Einhören. Willkommen in Berlin. Wie geht's dir heute?
Gut, danke schön. Ich war ein bisschen überrascht vom Regen, das hatte ich nicht erwartet, aber hat funktioniert, hier hinzukommen.
Sehr gut. Ja, gestern haben wir schon kurz darüber geredet, ist der Sommer etwas ausgebrochen? Heute?
Ja, wir kommen ja aus Köln und Köln ist ja so ein bisschen so das mediterrane Flair von Deutschland.
Okay.
Das heißt, wir hatten gestern so 20 Grad in Köln gehabt und gestern Abend war es hier aber in Berlin auch noch so 17 Grad, ja, super warm. Und heute Morgen, wie gesagt, Regen,
aber gut. Alles vorbei.
Ja. Alles vorbei.
Ich finde das immer ein interessanter Vergleich, Köln-Berlin. Manche sagen, Köln ist das kleine Berlin. Ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Was ist so deine Einschätzung zu Köln-Berlin?
Boah, Köln ist ein Dorf. Also wirklich, okay. Köln ist super kompakt. Man findet alles relativ schnell. Es ist knapp 1 Million Einwohner, ein bisschen mehr.
Ja.
Berlin ist halt eine Großstadt. Berlin viel weiträumiger, viel größer, viel dezentralisiert, habe ich so den Eindruck. Also man hat halt seinen Kiez, seine Viertel. Das ist in Köln halt nicht so der Fall. Köln ist wirklich klein und schön, behaglich, überschaubar.
Total. Du kommst auch aus der Gegend, oder?
Ja, bin ich tatsächlich 50 Kilometer östlich in Köln oder von Köln aufgewachsen. So, hatte halt immer so ein bisschen diesen rheinischen Einschlag gehabt und wohne seit ungefähr jetzt 16, 17 Jahren tatsächlich in Köln.
Also hat sich in die Großstadt gezogen. Im Vergleich zu dem Dorf ist Köln ja doch größer? Oder würdest du es nicht als Großstadt bezeichnen?
Ja, wir wohnen halt so in den Suburbs, also am Rand. Das heißt, wir wohnen schon auf dem Dorf. So, also klassischer Speckgürtel, wenn du so willst. Wir fahren so eine Viertelstunde, bis wir am Dom sind, was man, glaube ich, so von Köln kennt. Aber ist super idyllisch und Land und also wirklich, ja, es ist, weiß ich nicht, Land. Es ist Land. Da fließt ein Bach vor unserem Haus her und wir hören Gänse abends. Also das ist schon eher Land.
Das ist lustig, wenn du sagst Speckgürtel von Köln und dann 15 Minuten zum Dom. Wenn du Speckgürtel in Berlin bist, dann brauchst du wahrscheinlich eine Stunde zur Museumsinsel in
Deswegen
Berlin.
Deswegen sagte ich, Köln ist halt sehr kompakt, wirklich sehr, sehr kompakt. Und ich glaube, man kann Köln ist, muss man sagen, Verkehrschaos immer. Wir müssen in Köln ja über einen großen Fluss, so das ist der Rhein. Das heißt, das ist immer so das Nadelöhr. Und gefühlt, wenn es in Köln auch mal schneit oder es regnet, bricht so der gesamte Verkehr immer zusammen. Das heißt, wenn es normal läuft, brauchen wir eine Viertelstunde, aber in der Regel Berufsverkehr brauchst du so eine Dreiviertelstunde. Aber es ist super kompakt.
Klingt sehr amerikanisch, dass man so viel Verkehr hat. Aber im Sommer vielleicht dann auch mit Fahrrad unterwegs.
Ja, klar.
Das ist nice.
Wenn die Radstrecken gut ausgebaut wären. Köln ist eine Autostadt.
Okay.
Köln ist eine Autostadt. Das entwickelt sich jetzt so ein bisschen, aber man muss schon hart kämpfen um seinen Platz auf der Straße mit dem Rad.
Ja. In Berlin gibt es einige Straßen, die haben es wirklich jetzt ausgebaut. Die eine Spur komplett gesperrt, nur für Fahrräder.
Mhm.
Aber das ist sehr fokussiert auf das Zentrum. Und ich bin mir sicher, dass es immer eine Story dahinter gibt, dass jetzt da unbedingt ein Fahrradweg sein muss.
Naja,
deswegen
absolut.
Auf dem Weg hierhin, ich glaube, du bist mit der Bahn gekommen, hast du erzählt.
Genau.
Was machst du so in der Bahn, wenn du 4 Stunden sitzt? Außer vielleicht arbeiten, aber was machst du sonst?
Arbeiten? Also ich habe tatsächlich gestern, ich glaube, durchgearbeitet, die 4,5 Stunden. Funktioniert ja auch ganz gut. Ich meine, das WLAN gerade im ICE war okay.
Okay.
So dass ich tatsächlich gearbeitet habe. Ansonsten höre ich Podcasts, schaue mir ein paar Nachrichten an, so was man halt, glaube ich, macht. Swipe ein bisschen rum auf Social Media Kanälen.
Sehr cool. Welchen Podcast hörst du gerne besonders gerne und viel?
Es kommt tatsächlich so ein bisschen auf die Tages- und Nachtzeit drauf an. Vor allen Dingen abends höre ich, keine Ahnung, Hotel Matze oder sowas, finde ich ganz gut, wirklich auch zum Einschlafen. Ich hatte eine Zeit lang Feelings von Kurt Krömer wirklich so als,
cool,
als Berieselung genutzt. Das war wirklich schön. Oder halt, keine Ahnung, andere Podcasts, die aber eher so tech-orientiert sind, gerade aus den Staaten, um mich ein bisschen beruflich oder fachlich ein bisschen weiterzubilden.
Cool. Ich finde Hotel Matze auch total cool. Auch die Stimme, wie du sagst, zum Einschlafen und auch grundsätzlich einfach so eine angenehme Stimme. Und ja, also ich versuche mal mir ein bisschen was abzugucken davon, aber gefällt mir sehr. Kurt Krömer finde ich auch immer lustig, auch Berliner Schnauze. Also auch seine Stand-Ups und seine Shows sind immer sehr amüsant. Ich habe auch jetzt letzte Woche einen neuen Podcast von Trevor Noah entdeckt. Ich weiß nicht, ob du den kennst, auch so ein Comedian aus den Staaten, beziehungsweise ursprünglich aus Südafrika.
Ich habe den Podcast, den habe ich noch nicht gehört.
Ne? Ja, also vielleicht packen wir das alles mal in die Shownotes rein, die ganzen Empfehlungen. Ist auf jeden Fall sehr lustig, weil er so ein bisschen das Weltgeschehen so ein bisschen lustig versucht darzustellen. Teilweise wird es auch sehr ernst und ist auch eine super Diskussion. Also er hat oft ähnliche oder sogar dieselben Gäste, aber trotzdem wird es halt teilweise eine hitzige Diskussion. Und das finde ich immer cool, wenn es so die Balance hat von lustig und aber auch mal, hey, wir haben unterschiedliche Meinungen und let's see.
Na, ich bin gespannt. Lass uns das in die Notes packen und dann wahrscheinlich probiere ich es nachher mal aus, wenn ich nach Hause fahre.
Sehr gut. Du hast gerade gesagt, du hörst dir Podcasts an im Tech-Bereich. Wie würdest du einer Non-Techie-Person deinen Job beschreiben?
Mein Job? Ich fange mal an mit der Bezeichnung. Chief Product Officer. Hört sich erstmal toll an. De facto, worum geht's? Also es geht erstmal darum, strategisch, taktisch und operativ so das gesamte Produktportfolio, in dem Fall von Trusted Shops, also von unserem Unternehmen, weiterzuentwickeln. Und das natürlich nicht alleine, sondern mit unseren Teams. Und das ist halt von Ideation, also was wollen wir überhaupt machen, Research, was wollen unsere Kunden, was ist deren Bedarf, was sind auch Themen, die unsere Kunden gar nicht nennen, aber dennoch gebrauchen können. Also wenn du unsere Kunden fragst, was braucht ihr, bekommst du Antworten, aber vielleicht nicht die, die wirklich den Wert für den Kunden nochmal steigern. Und dann auch so die Effizienz in der Umsetzung. Wie entwickeln wir die Software? Wie stellen wir sicher, dass dieses Zusammenspiel zwischen Produkt, Marketing, Engineering, Go-to-Market, Riesenthema, wie schaffen wir es, dass die gesamte Organisation auch befähigt wird, dieses Produkt, was wir dann entwickeln, gut unserem Kunden gegenüber auch darstellen zu können, vermarkten zu können, bis hin nach auch zu so Sunsetting-Themen. Also es ist sehr, 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 sehr umfangreich und herausfordernd.
Sehr, sehr interessant. Ich finde Sunsetting einen wunderschönen Begriff. Den benutzen wir bei uns auch. Ist immer irgendwie so eine Art von Zelebration, obwohl es irgendwie so schwierig ist, das die Entscheidung zu treffen. Aber Sunsetting finde ich einen sehr schönen Begriff.
Ja, es gehört halt ehrlicherweise dazu. Also man kann es auch den Lebenszyklus eines Produktes nennen und irgendwann ist der halt vorbei. Beziehungsweise man hat dann so Legacy-Produkte, die einfach nicht mehr weiterentwickelt werden, weil man was Neues hat oder die schlichtweg, wo der Bedarf auch nicht mehr passt. Was man vor 5, 6, 7 Jahren hat, wo man sagt, da gab es auch Kundenbedarf, die wollten das Produkt gerne haben, wo man jetzt sagt, das hat sich überholt. Und man will ja nicht so einen Rucksack mit sich mitschleppen die ganze Zeit über, sondern auch relativ simpel und einfach dann Software entwickeln. Und da muss man halt sich von diesem Rucksack ab und zu befreien. Total. Und das ist dann das Sunsetting. Auf Code-Ebene, wo man Code reduziert, damit die Engineers auch wieder ordentlich entwickeln können und man nicht permanent in irgendwelche Bugs läuft. Wenn man rechts schraubt, dann fällt es links um. Das wollen wir halt nicht und deswegen werden ab und zu Produkte auch wieder zurückgenommen. Das gehört, glaube ich, dazu.
Auf jeden Fall bin ich ganz bei deiner Meinung. Wie würdest du die Kernzielgruppe von Trusted Shops beschreiben?
De facto haben wir zwei. Wir haben zwei Zielgruppen. Auf der einen Seite haben wir Unternehmen, also ein klassisches B2B-Unternehmen und unsere Unternehmen nutzen die Produkte, die wir entwickeln. Auf der anderen Seite haben wir Verbraucher. Denn Trusted Shops ist eigentlich ein B2B2C-Unternehmen. So, wir wollen halt ermöglichen, dass die Verbraucher auf der einen Seite einfach, sicher und auch möglichst personalisiert einkaufen können. Und auf der anderen Seite sollen sie das natürlich bei den Händlern tun, die unsere Services nutzen. Wir wollen nämlich die Händler dann befähigen, mit diesen Verbrauchern dann auch erfolgreich verkaufen zu können. Das heißt, wir betrachten immer beide Zielgruppen, Verbraucher wie Unternehmen.
Und wenn ein Konsument darüber nachdenkt, was er gerne kaufen möchte, aber dieses Unternehmen, nicht alle Unternehmen, die die Person recherchiert, irgendwie mit euch zusammenarbeiten, ist das irgendwie eine Herausforderung für den Konsument oder?
Die Frage müsstest du noch ein bisschen konkretisieren, wie meinst du das?
Genau, mich interessiert, wenn du sagst, du hast diese beiden Seiten des Spektrums oder der Plattform in dem Sinne. Es ist ja nicht so, dass nicht jedes Unternehmen wird mit Trusted Shop arbeiten.
Genau.
Ist das
genau. Ja, also ich starte mal ein bisschen anders. Also in der Tat, wenn ich ich starte mal mit der Customer Journey.
Ja,
so auch des Users.
Ja.
Vielleicht starte ich auch mal mit mir. Wenn ich online einkaufe, dann starte ich auf Suchplattformen oder sonst wo. Das heißt, ich weiß ungefähr, was ich haben möchte. Und dann in der Tat möchte ich eigentlich so auf den ersten Blick immer sehen, kann ich da einkaufen?
Total.
So ist dieser, also wenn ich den Shop nicht kenne und nicht wieder bei Amazon einkaufe, sondern halt bei anderen Unternehmen, wo ich vielleicht auch noch nicht vorher eingekauft habe, dann möchte ich ja auf den ersten Blick identifizieren, ist das ein seriöser Shop. Punkt Nummer eins. Wo wir natürlich versuchen, mit dem Gütesiegel eins unserer Produkte, so dieses Trust at First Sight wirklich zu ermöglichen. Das ist Punkt Nummer eins. Das andere ist dann, auch gerade als Verbraucher, wo ich sagen würde, ja, das ist das Gütesiegel, aber eigentlich möchte ich immer diesen Social Proof haben. Mhm. So, was sagen denn andere Kunden dazu? Haben die eine gute Kauferfahrung gemacht? Wo wir dann, zweites Produkt von uns, klassische Feedback-Lösungen, Bewertungen zum Beispiel, anbieten, wo wir letztlich anderen Kunden, die dort schon eingekauft haben, die Möglichkeit geben, ihre Erfahrungen zu teilen. Interessiert mich natürlich auch, um zu wissen, passt das jetzt? Wie schnell ist die Lieferung? Ist das tatsächlich das, was der Kunde da oder was das Unternehmen verspricht? Super wichtig, super entscheidend weiterhin. Und so der dritte größere Bereich ist so das Thema finanzielle Sicherheit, wenn ich schon einkaufe. Und es kann ja immer mal wieder was passieren. Also ein Paket geht auf dem Lieferweg verloren oder beim Retourenabwicklung ist irgendetwas, wo wir definitiv sicherstellen mit unserem Käuferschutz, dass der Endverbraucher dann im Zweifel sein Geld zurückbekommt. Und das ist super einfach, um die Möglichkeit zu erhöhen, dass dieser Verbraucher bei dem Shop, der dann unsere Lösung nutzt, eher einkauft, weil das ist das Ziel. Wir wollen natürlich, dass wir diesen Verbraucher mit dem Shop zusammenbringen. Der soll ja da einkaufen. Und diese Hürde, diese Unsicherheit, die dieser Verbraucher hat, die soll reduziert werden, um die Wahrscheinlichkeit des Kaufes bei dem Shop zu erhöhen. Darum geht's.
Ja, spannend, sehr cool. Und das Thema Rezension finde ich auch total interessant, weil ich finde auch so im privaten Umfeld, wenn man sich irgendwas kauft, ist man meistens überflutet von möglichen Rezensionen. Klar guckt man schnell, was sind die Sternebewertungen. Manchmal versucht dann so ein bisschen in ein paar Beispiele reinzugehen. Hm. Seht ihr das auch bei Kunden, dass es irgendwie überflutet oder überfordert, diverse und verschiedenste Rezensionen sich durchzuschauen? Oder ist es nach wie vor irgendwie ein Champion zu sagen, hey, wir gucken, also Rezension ist der beste Weg, um das Produkt zu evaluieren?
Ich würde sagen, weiterhin ja. Die Herausforderung, die da ist, ist, kann ich diesen Bewertungen, die da sind, eher vertrauen?
Okay, ja.
So, also sind die authentisch? Und steckt hinter dieser Bewertung wirklich eine Kauferfahrung? Also hat dieserjenige, der über das Produkt oder über den Einkauf was schreibt, wirklich auch das Produkt genutzt? So, das ist ja eher, glaube ich, die Problematik. Und nicht nur jetzt, schon seit Jahren, wo man immer mal wieder ja gehört hatte, Fake Reviews.
Total.
Weil es halt echt ein gutes Instrument ist, um besser verkaufen zu können, ist natürlich der Anreiz da, dass man das in irgendeiner Art und Weise manipuliert. Also es geht weniger um diese Überflutung oder Reizüberflutung und überall sind nur noch Sterne, weil das, glaube ich, mittlerweile sehr, sehr spezifisch auch ausgespielt wird und auch die Händler wesentlich professioneller das Thema angehen, sondern eher darum, kann ich diesen Bewertungen vertrauen und führen sie letztlich auch oder bringen sie diesen Nutzen, nämlich den Kunden zu überzeugen, dass er hier gut einkaufen kann. Das ist, glaube ich, die größte Herausforderung gerade.
Okay. Du hast sehr gut gerade von Herausforderungen gesprochen. So. Gibt es noch andere Herausforderungen für euch aktuell in den letzten Jahren auch im Produktumfeld? Was waren so die größten Challenges?
Ja, ich glaube, für alle Unternehmen war Covid oder Corona eins dieser größten Challenges. Zu Beginn vor allen Dingen war es ein Riesenboost. Also gerade 2020, 2021, wo unsere Kunden, also die ganzen Händler, aber auch logischerweise dann mittelbar wir, überflutet wurden und gar nicht mehr wussten, wie wir mit diesem Wachstum umgehen konnten. Das war super herausfordernd gewesen. Wir sind, also ein Beispiel zu geben, wir sind 2020 und 2021 alleine im Unternehmen so um netto 300 bis 400 Mitarbeiter gewachsen, allein in dieser Zeit. Das war schon schwierig, haben wir mal geschafft, aber dennoch herausfordernd. Und dann gab es diesen, ehrlicherweise, Post-Corona-Kater mit dem schrecklichen Krieg in der Ukraine, damit die Inflation und die damit jetzt auch verbundene Kaufzurückhaltung, die weiterhin ja da ist, obwohl die Inflation ja jetzt glücklicherweise wieder auf einem annehmbaren Niveau von 2-3% ist. Aber dennoch sind die Kunden weiterhin zurückhaltender. So, das ist ein großer Bereich, der weiterhin auch uns in der Produktentwicklung immer wieder beschäftigt. Wo es, kommen wir vielleicht gleich noch ein bisschen, können wir ein bisschen tiefer drauf eingehen, auch um mehr um Retention, also Bestandskunden halten gehen und weniger vielleicht um Neugeschäft, weil es schwierig ist. Aber ein Thema, eine Herausforderung, um das vielleicht auch nochmal zu sagen, ist tatsächlich, wir haben so Zehntausende von Händlern, die unsere Services nutzen und Dutzende von Millionen von Endverbrauchern, die auch ein Abo bei uns haben letztlich, um unsere Services dauerhaft zu nutzen. Und damit sind wir an Millionen von Transaktionen irgendwie immer in Kontakt, täglich, wöchentlich etc. Und was wir momentan als Herausforderung haben und auch als Entwicklung ist, dass wir diese Zehntausenden von Händlern viel enger mit diesen Millionen von Verbrauchern zusammenbringen wollen. So, wir nennen das halt Community of Trust. Die Community of Trust. Was heißt das? Dass wir dem Verbraucher vor allen Dingen wesentlich personalisierter für deine persönlichen Bedürfnisse die relevanten Informationen geben werden, wenn du diesen Shop betrittst. Das heißt, wir erkennen dich, wir liefern dir die Informationen, die für dich relevant sind. Gleichzeitig bekommt dann auch der Händler Informationen, sodass sie dann auch da wieder bestmögliches Angebot ausspielen können, um den Verbraucher mit dem Händler zusammenzubringen. Das Ganze DSGVO-konform, ja. Das ist die größte Herausforderung.
Okay, spannend.
Aber definitiv ein wirklich herausforderndes, aber cooles und ich glaube auch echt wichtiges Thema.
Ja. Und was sind so Beispiele von Datenpunkten, die dann, sagen wir mal, personalisiert dir gezeigt werden als Verbraucher, wenn du eine Seite vom Unternehmen dann schaust?
Wir bekommen von dir die Informationen, was ist dir wichtig beim Einkaufen? So, was sind deine Lieblingskategorien? Auf was legst du Wert? Und das ist super individuell, weil das auch das Thema Vertrauen ist ja nicht so generisch. Das ist die Definition von Vertrauen, sondern du vertraust anderen Aspekten mit deinem Hintergrund, mit deinem Wissen anders als ich.
Ja.
So, das heißt, du sagst uns, ich habe da und da eingekauft, das sind meine Favoritenthemen. Das ist mir wichtig zu wissen. Wie ist die Performance des Shops? Wie schnell liefert der denn überhaupt? Wie ist das gesamte Verhalten? Hat er die Produkte, die ich überhaupt brauche? Und auf der anderen Seite will der Shop natürlich wissen, wer bist du? Kann ich dir denn überhaupt vertrauen? Right. Also bist du halt auch irgendwie einer, der permanent da rumtrollt? Oder bist du einer, dem ich vertrauen kann, dem ich halt ein spezielleres Angebot auch geben kann? So, und das immer, wie gesagt, mit dem jeweiligen Einverständnis der anderen Partei, mit dem Ziel, dass diese beiden schnellst und bestmöglich einen Fit haben. So, einen Fit haben. Und darum geht's.
Spannend, interessant. Und die habt ihr, also wir haben verschiedene Bereiche schon beleuchtet. Du redest auch viel von Endkonsumenten. Was mich so als sozusagen Hubspotter interessiert auch, ist das auch eine Sache, die ihr im B2B-Bereich schon macht oder plant zu machen? Also in dem Sinne von, wenn wir sagen, ich bin jemand, der in einem Unternehmen arbeitet und ich suche eine Software für Marketing und Sales, let's say. Ist das auch ein Bereich, der auf den ihr euch fokussiert?
Ja, unser Hauptstream sind ja Unternehmen. So, also sind ja de facto die Hauptkundengruppe, die wir haben, sind Online-Shops, aber nicht nur wichtig. Nicht nur Shops ist oder E-Commerce ist der größte Teil. So, es geht aber wesentlich auch in andere Bereiche darüber hinaus. Und in der Tat, also Trusted Shops de facto ist ja für die meisten unserer Kunden ein Marketinginstrument.
Ja.
So, um letztlich halt Kunden davon zu überzeugen, dort zu buchen, dort einzukaufen, etc. etc. Und eins dieser Hauptthemen ist auch nicht nur so dieses Reputative, mir kannst du vertrauen, sondern auch über Bewertungen zum Beispiel Insights zu generieren. So, wie nimmt mein Kunde dann den Einkauf bei mir wahr oder den Besuch auf der Website etc. Und auch bei den Bewertungen geht es dann nicht nur um klassische Shop-Bewertungen, sondern um Service-Bewertungen, um Produktbewertungen, oder lokale Bewertungen, wenn ich dieses Multi-Channel habe, ich habe zwar einen Shop, aber ich habe noch Filialen, um das zu ermöglichen, bis hin zu NPS-Befragungen. Also wenn ich als Unternehmen benchmarken möchte, dann will ich ja nicht nur diese 4-5 Sterne haben, sondern auch sagen, keine Ahnung, NPS ist halt eine gängige Metrik, die wir auch erheben. Oder wenn du sagst, nee, ich möchte aber eigentlich mehr so Richtung Passform oder spezifische Sachen, die du als Insights von deinem Endverbraucher ja vielleicht haben willst als Unternehmen, auch das ermöglichen wir. So, das heißt, es ist nicht nur Marketing nach außen, nimm es für Advertising und Reputation, sondern generiere vor allen Dingen auch Insights, die du nutzen kannst, um deine Customer Journey, um dich zu verbessern.
Ja, interessant. Ja, wir, also in dem White Paper, was HubSpot auch gepostet hat, geht es auch sehr darum, dass die Kundschaft deutlich mehr recherchiert heutzutage. Ja. Seht ihr den Trend auch?
Ja, kann ich bestätigen. Hängt vor allen Dingen meines Erachtens tatsächlich auch mit der aktuellen Kaufzurückhaltung weiter zusammen. Warum? Die recherchieren mehr, weil sie wollen zwar was einkaufen, aber wenn sie Geld ausgeben, dann wollen sie es für das richtige Produkt ausgeben. Wo man vielleicht vor 2-3 Jahren gesagt hat, okay, irgendwie alles ist positiv, die Wirtschaft brummt und ich achte nicht so sehr aufs Geld, weil auch da, Geld war ja relativ stark auch verfügbar, ist es heute anders. Also das führt dazu, nallen den Gürtel etwas enger und wenn sie Geld ausgeben, dann aber für das Richtige. Und demnach ist der Bedarf für Recherche gerade wesentlich größer. So, und das kann halt über verschiedene Aspekte ja funktionieren. Über die klassischen Plattformen, die man so kennt, aber auch auf der Website, wo ich sage, da brauche ich mehr Content mittlerweile um Kunden zu überzeugen. Es reicht nicht mehr nur diese Produktseiten, wo ich ein bisschen was Bulletpoint-artiges reinschreibe, sondern da brauche ich mehr. Auch bei Bestandskunden sollte ich die Kunden immer aktiv über Neuerungen informieren und wirklich diesen Content auch nutzen, damit die Kunden letztlich auch das Gefühl haben, ich hätte die Möglichkeit zu recherchieren. und damit ihnen ein gutes Gefühl zu geben, so um auch da wieder die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass sie dort halt einkaufen.
Total.
Also das ist ein Thema.
Im HubSpot-Kontext, was ich speziell sehe auch, ist so eine erhöhte Nachfrage auch für Themen sowie Fallstudien. So Beispiele, hat ein Unternehmen in der Industrie von der Größe mit dem Fokus schon mal HubSpot in irgendeiner Art und Weise genutzt? Gib mir mal ein Beispiel, mach mir mal ein White Paper. Das scheint nach meiner Erfahrung nach auf jeden Fall deutlich mehr wichtig, an Wichtigkeit zu gewinnen irgendwie.
Ja, ja, absolut. Also wie gesagt, das hängt, glaube ich, alles damit zusammen, diese Frage der Effizienz, die momentan alle Unternehmen umtreibt, wie kann ich bestmöglich mein Geld so einsetzen, dass ich den größten Outcome halt habe? Weil das Geld ist irgendwie, das ist das, was da ist, ist gerade nicht mehr da. Heißt, und dann, ich brauche mehr Informationen, damit ich die bessere Entscheidung treffen kann, wenn ich das Investment tätige, dann damit. Und demnach ist diese Frage mit Fallstudien, Analysen, dass ich lieber 8-mal noch ChatGPT frage, wo sollte ich hingehen, das nochmal zu challengen, das ist genau das. Das ist genau das.
Gibt es noch andere, ChatGPT hast du schon angesprochen, gibt es auch andere Formate von Rezensionen und Feedback, die du siehst, die mehr im Kommen sind? Zum Beispiel, also ich finde, Video ist für mich immer ein großes Thema. Viel mehr auch jetzt im HubSpot-Kontext Produktrezensionen, Videos, die durchgehen, wie genau das funktioniert. Und Drittanbieter werden manchmal teilweise, wird vielleicht auch mehr geklickt oder vertraut, zu sagen, hey, okay, was ist wirklich deine Meinung?
Ja. Kommt das Produktportfolio drauf an, was ich verkaufe? Also bei so Fast Moving Goods, da reicht es in der Regel aus, wenn du relativ schnell sagst, keine Ahnung, 4,8 von 5 Sternen. So. Mhm. Plus die Möglichkeit, den Kunden gibst, auch einzelne Bewertungen auch nachschauen zu können. Je mehr du für das Produkt ausgibst als wiederum Käufer, umso größer wirst du dich damit auseinandersetzen. Und klar, ich meine, Product Reviews als Video, ich meine, das machen wir alle. Wenn wir, keine Ahnung, eine neue Spülmaschine kaufen oder sonst was, was machen wir? Gehen auf YouTube.
100%.
Und schauen uns gefühlt erstmal alle Videos zu dieser Waschmaschine an, so gefühlt. Aber das Gute ist, das kannst du ja nicht nur irgendwie auf YouTube machen, wo du auf einem anderen Kanal bist, im Zweifel sogar noch den Kunden dann leider wiederum woanders hin schickst, sondern auch auf deiner eigenen Seite. So. Und die Fähigkeit und die Möglichkeiten, jetzt eigene Videos zu drehen, das ist, glaube ich, super einfach. Das ist mittlerweile super einfach. Und insofern, ja, Videocontent ist definitiv ein Thema, aber auch flankiert nochmal auch so mit Images, die du dann zusätzlich noch hinzufügen kannst. Das ist absolut erkennbar. Wichtig, dass da sollte aber in der Regel nie so wirklich 10, 15 Minuten Videos sein, sondern sie müssen snackable bleiben.
Sehr gut,
Weil ansonsten investiert man super viel Aufwand für ein gutes Video und man wundert sich nachher, dass so ein bisschen die Call to Action hinten raus fehlt. Das ist wichtig.
Total. Was ich auch mal spannend finde, ich weiß nicht genau, wie das übertragbar ist auf die große Masse von Konsumenten, aber eine Sache, die HubSpot vor einigen Jahren eingeführt hat, ist das Freemium-Modell, dass wirklich du als Nutzer erstmal sehr viele Features for free nutzen kannst. Und ich glaube, das ist auch so ein mega guter Vertrauensbeweis oder Test irgendwo für ein Produkt. Du kannst es selber ausprobieren, du kannst selber dir ein Bild machen, du musst nicht nur Rezensionen dir angucken etc., sonst kannst du es selber mal auch ausprobieren. Gibt es da irgendwie auch im B2C-Kontext Beispiele von so Freemiums oder Tests vielleicht, die es gibt?
Ich würde fast schon eher sagen, im B2C-Kontext ist es vielleicht sogar noch ausgeprägter als im B2B-Bereich. Also jetzt mal bei Trusted Shops zu bleiben kurz, ist genau auch das, was wir anbieten. Wir haben halt eine Free-Version unserer gesamten Suite für Verbraucher, wo wir sagen, bis zu einem gewissen Grad sichern wir deinen Einkauf ab, um erstmal diese Hürde zu reduzieren, dass du es halt nutzen kannst. So. Um gar nicht Geld auszugeben, sondern nutze es und wenn du überzeugt bist, dann grade up. Und das hast du ja bei super vielen Softwares, die du nutzen kannst. Spotify ist ein anderes schönes Beispiel. Spotify kannst du erstmal for free nutzen. Ja, du musst dann Werbung haben. Okay, das nimmst du dann in Kauf. Aber kannst dann ja, wenn du diese Werbung nicht mehr haben willst, upgraden. Was du ja versuchst bei diesem Freemium-Modell ist in der Regel eine Low-Entrance-Barrier da, dass du relativ schnell da reinkommst. Um dann allerdings diesen Mehrwert, dieses, was bekommst du zusätzlich, wenn du jetzt bereit bist, ein bisschen dafür bezahlen, da die richtigen Triggerpunkte zu setzen. So. Da gibt's unterschiedliche Möglichkeiten. Freemium ist das eine. Oder for free, also ein Free-Trial ist eine andere Möglichkeit, wo du das nutzen kannst, um den Kunden dann zu überzeugen, dass das die richtige Entscheidung ist, mit dir letztlich weiterzugehen und nicht mit deinem Wettbewerber.
Total. Sehr cool.